redet, ist nicht tot.
Andrea Diener ist mal wieder verreist und hat sich mal wieder bereit erklärt, mir davon zu erzählen, wo sie war. Hallo Andrea.
Hallo Holgi.
Ich hörte Cortina d'Ampezzo.
Ja, genau.
Ich möchte
genau.
Lösen. Italien.
Ja.
Ja. Das war's schon. Mehr habe ich nicht.
Ach so.
Ich könnte jetzt schnell in der Wikipedia gucken. Aber ich war
Dolomiten,
nicht schön.
Um genau zu sein.
In den Dolomiten war ich ja letztes Jahr auch.
Echt?
Ja, in Caltern am See. Das ist ja auch Dolomiten.
Ah, das
aber ich
ist
glaub,
ja
das
noch
ist
alles sehr deutsch.
Ja, genau.
Genau. Also das ist schon so ein bisschen. Man fliegt nach Venedig und fährt dann 2 Stunden mit dem Bus.
Oh.
Also so bin ich da zumindest hingekommen, weil die Frau vom Tourismusamt gesagt hat, das sei irgendwie schneller, weil ansonsten hätte ich von Toblach aus mit dem Bus fahren müssen.
Wo ist denn Toblach?
Das ist diese Strecke, wenn du von Deutschland nach Meran runterfährst.
Ja.
Da kommst du da so an Toblach vorbei. Toblach, also Brixen, Toblach, Franzensfeste.
Mhm,
dann runter nach Bozen und wieder hoch nach Meran. Das ist dieser Haken, den man da durch Südtirol immer dreht.
Jo.
Genau. Und von Toblach aus hätte man dann nochmal 1 Stunde mit dem Bus fahren müssen.
Und wie wärst du nach Toblach gekommen?
Ja, mit irgendwie Umsteigen in München und so.
Ach so, per Zug dann?
Ja, das
nee, das ist katastrophal. Das hatten wir ja auch überlegt mit dem Zug von Berlin nach Bozen, aber da bist du ungefähr 12 Stunden unterwegs oder so.
Ja, das ist Wahnsinn. Das ist von mir aus auch schon irgendwie 8 Stunden oder ja. So. Also ich hätte morgens um 6 Uhr losfahren müssen, damit ich irgendwie um 2 oder sowas dann in Cortina bin, was auch irgendwie ganz okay gewesen wäre, weil dann hätte ich mir 2 Stunden Warterei am Flughafen von Venedig erspart, was echt eine Qual ist. Weil da gibt's halt nichts. Also der ist halt so klein, dieser Flughafen. Ja. Da gibt's halt so eine Butze, wo man was essen kann, was ich dann auch irgendwann wollte.
In der Mitte die, ne? Da gibt's recht günstig Aperol Spritz übrigens.
Ah,
da habe ich mich schon ansatzweise volllaufen lassen in dem Ding. Ja. Stimmt, aber nur in der Mitte also, dieses mit den orangen Stühlen, ne?
Ja, die ist aber ziemlich am Rand gewesen irgendwie. Echt? Aber
für mich
ja.
Hat sich das mittig angefühlt.
Hm. Nee, danach war nicht mehr so viel. Oh. Da gab es auch die einzige Steckdose. Das war ganz geil, weil ich kam dahin, da saß so ein Mädel an dieser Steckdose und ich so, ah scheiße, zweite gibt's nicht. Und sie so, ja, okay, hat ihr iPhone irgendwie rausgerupft und hat mich rangelassen. Und dann saß ich da an dieser Steckdose, ich musste ja 2 Stunden rumkriegen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele verzweifelte Asiaten einen 2 Stunden immer wieder vorbeikommen können. Alle 10 Minuten verzweifelt gucken auf diese eine Steckdose und wieder weiterziehen. Ja. Also.
Das ist eine späte Rache an Asien.
Ja. Für all die dreckigen Toiletten.
Das habt ihr jetzt davon.
Genau. Meine
also,
Steckdose.
2 Stunden in Venedig am Flughafen warten und dann 2 Stunden genau. Mit dem Bus fahren.
Und dann 2 Stunden mit dem Bus fahren, das war ein Traum.
Ist das denn wenigstens so ein Expressbus, der losfährt und in Cortina wieder anhält?
Ja, nee, der hält irgendwie noch an so ein paar Käffern zwischendrin, aber da ist immer keiner. Also das ist relativ expressig.
Okay,
das
ist so ein Postbus.
Der heißt jedenfalls Cortina Express und fährt auch da direkt hin. Und es fährt über ziemlich viele Schlangenlinien und Kurven und so, was ich im Bus immer nicht so geil finde. Also mir ist da immer schon so ein bisschen so.
Kenne ich, also mir wird auch immer schlecht. Mhm.
2 Stunden ist dann schon echt irgendwie das Äußerste.
Mir wird schon übel, wenn ich im Bus 2 Stunden auf der Autobahn geradeaus fahren muss und nicht ganz vorne sitze und da vorne rauskomme.
Oh ja. Oh, schlimm. Also ich bin echt nicht fürs Busfahren gemacht. Mhm. Bin da irgendwie also so ein bisschen bleich rausgefallen und musste dann im Skipass-Gebäude die Tourismusfrau finden, damit die mich ins Hotel bringt irgendwie. Das habe ich halt, die so, ja, also es war gleich gegenüber und sie so, ja, das Hotel ist auch gleich gegenüber. Also es war alles irgendwie gleich gegenüber und so ging es dann auch die ganze Zeit, weil es ist echt winzig dort. So. Und irgendwie guckte ich mir diese Gebäude an, dieser Busbahnhof, wo ich ankam und dieses Tourismusamt, wo man auch die Skipässe kriegt und so. Ich dachte so, das sieht aus wie Bahnhofsgebäude, aber es waren keine Schienen da und es war nichts da, aber es sahen aus wie Bahnhofsgebäude. Und es gab tatsächlich bis zum Ersten Weltkrieg, ab dem Ersten Weltkrieg dort auch eine Eisenbahn, aber nur bis in die 60er Jahre. Und da ist man relativ bequem nach Cortina gekommen.
Ja.
Stelle ich mir so vor, Aber dann irgendwie wegen Lawinen und Geröllgedöns und sowas haben sie die eingestellt.
Das ist aber für so einen Ort wahrscheinlich auch eine totale Katastrophe, oder?
Ja, also, die Leute hatten ja dann alle Autos. Also ich meine, in den 60er Jahren ist ja jeder irgendwie mit seinem Opel Kapitän da eingerollt. Da war das dann auch wurscht.
Du sagtest eben Skipass. Ist das der Grund, aus dem man nach Cortina d'Ampezzo fährt, um Skifahren zu gehen?
Im Winter ja, im Sommer natürlich nicht. Aber das Lustige ist, ich habe gelesen, dass sie diese, also es gibt irgendwie so eine, seit dem Jahr 2016 gibt es offenbar wieder Diskussionen, ob man diese Eisenbahn wieder reinstalliert.
Die alte Dolomitenbahn.
Ich kann mir halt auch vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass es da einfach kaum noch Lawinen gibt, weil der Schnee kommt einfach kaum noch bis runter. Weil ist nicht einfach nicht mehr so viel Schnee dort. Also das war so ein bisschen, früher muss das halt alles immer so super dick verschneit gewesen sein. Und als ich da war, lagen da halt noch so ein paar graue Pfützchen in der Gegend, so ein paar graue Hügelchen. Da war halt echt nicht mehr viel. Und
wann genau warst du da?
Letzte Woche.
Also Mitte Februar.
Mitte Februar, genau.
Und da war schon nicht mehr Skifahren?
Ja, wahrscheinlich auch noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es nochmal kommt, aber also da war irgendwie nicht so richtig. Und die Pisten waren natürlich alle beschneit. Also es ist so. Früher war es so, dass die Pisten alle ziemlich weit unten gelaufen sind und halt bis ins Dorf rein. Und mittlerweile sind die Pisten, dadurch, dass sich das Dorf halt ziemlich aufgefüllt hat mit Hotels und Gedöns, sind die Pisten halt immer weiter höher in die Berge gewandert. Und dann hat man da natürlich auch Seilbahnen gebaut und Sessellifte und Gedöns. Und das findet jetzt alles ziemlich weit oben statt. Also die Skigebiete sind jetzt oben und nicht mehr im Dorf.
Wie lange bist du da unterwegs? Bist du irgendwo, wo du in den Skilift steigen kannst?
Also nicht weit.
Okay.
Wie gesagt, das ist alles, die beiden Seilbahnen, die laufen beide vom Dorf. Es gibt noch einen Skilift, Sessellift direkt vom Dorf. Und die eine war direkt bei mir in der Gegend, da bin ich irgendwie 3 Minuten hingelaufen und die andere war ein bisschen weiter oben am Olympiastadion, da bin ich so 10 Minuten hingelaufen. Okay. Also es ist alles nicht weit wirklich dort. Und dann fahren die Dinger auch irgendwie alle 10 Minuten, Viertelstunde und du zuckelst dann da hoch. Mittelstation gibt's, steigst um und zuckelst weiter so. Und,
bist du denn noch Ski gefahren? Fährst du Ski?
Letztes Jahr haben sie mich ja in den Harz geschickt zum Anfängerkurs.
Ah, ich erinnere mich, ja.
Und ich habe dann, dieses Jahr habe ich gesagt, ich mache alles, aber ich fahre kein Ski mehr. Ich kann das halt nicht.
Ich glaube, wenn man das als Kind halt nicht...
Ja, ich war ja Skifreizeit. Ich hatte ja eine Woche Schulskifreizeit, wie halt
auch,
alle
Kinder. Ich auch, aber das hat halt nicht gereicht.
Nee, voll nicht. Es ist auch nicht so, dass es mich jetzt wahnsinnig begeistert.
Ging mir genau.
Also ich habe mich nicht komplett scheiße angestellt, was für mich echt schon ziemlich gut ist, weil ich bin ja die unsportlichste Person der Welt.
Nein, das bin ich.
Ja, ich bin die zweitunsportlichste Person der Welt. Und dafür waren meine Skiskills eigentlich gar nicht so schlecht. Aber irgendwie ist es jetzt auch nicht so, dass ich mir denke, so ich muss jetzt im Winter mich da in dieses Zeug stellen und da runterrutschen. Das ist
geht mir exakt so. Ja, habe ich genauso. Aber was hast du dann da gemacht, um Himmels Willen?
Naja, ich habe den Leuten beim Skifahren zugeguckt.
Auch nicht.
Also ich bin schön mit der Seilbahn hochgefahren.
Und spektakuläre Sturzvideos gedreht.
Ja, pass auf.
Okay, ich pass auf.
Also, der Grund der Angelegenheit war, wir machen eine Winterserie, wie in verschiedenen Ländern Ski gefahren wird. Und mich hat man geködert mit Cortina von wegen so, ja, die Italiener, die rutschen dann nur so ein bisschen rum und dann wird eh promeniert und
genau, so. Das ist ja ganz mondäner Luxus-Kurort da.
Ja, genau. Und ich so, genau, ja, okay, also promenieren kann ich. Das geht, das mache ich. Und genau so war das halt auch. Ja. Du fährst da hoch irgendwie. Und wenn du halt denkst, dass so der deutsche Skifahrer da um 9 Uhr oben ist und anfängt rumzurutschen, da ist halt wirklich noch keine Sau. Da ist halt niemand. Also es sind halt 3 Deutsche, aber da fahren auch kaum Deutsche hin, ehrlich gesagt. Also es sind hauptsächlich Italiener und Engländer, die da hinfahren. Und also sehr, sehr angenehm. Völkchen, die sich, die dazu neigen, sich nicht zu beschweren, und die vor allem immer irgendwie stilvoll in der Gegend herumstehen und sagen, ah, bellissima, oh, tremendous, beautiful, very beautiful und so, ja. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt unter diesen Menschen. Die einzigen Deutschen, die da waren, sind mir auch blöderweise immer sofort aufgefallen. Also das ist dann immer, das war dann sehr unangenehm. Und dann schämte ich mich.
Woran erkennt man die? Also wenn es Schwaben sind, dann eine Lautstärke, ne?
Ja, ich weiß nicht, so, also so diese Art irgendwie, sich nicht ordentlich anzustellen schon mal in der, in der Reihe, ja, sondern irgendwie durch die Gegend zu springen, dann sich über Leute irgendwie blöd drüber zu beugen und dann natürlich auch diese evangelischen Topfschnitte. Ja. Die Frauen ab einem gewissen Alter dann haben.
Und ich finde ja, dass auch das deutsche Urlaube, die haben gerne sowas Hyperkritisches. Ja. Naja, bei uns ist die Kaffeetasse aber voller. Weißt du, so.
Ja.
So ein, und das Ganze dann auch im Blick. Das habe ich oft.
Ach, 18 Euro für so eine Seilbahn, das ist aber auch ganz schön viel.
Dann fahren sie halt woanders hin. Fahren sie halt in Harz, da war die Frau Dina auch schon mal.
Ja, genau. War ich mir auch nicht so schade für. Ja, und dieses Gemoser und dieses Gemecker, das kann ich halt wirklich, ich ertrag es nicht. Ich kann es nicht haben. Und so, und warum ist denn der Kaffee hier so und so und gibt es auch keine richtige Torte?
Ihr habt euer Kaffee bestellt und kein Espresso. Ist mir mal passiert, dass ich so einer Diskussion beiwohnen durfte.
Wunderschön. Es ist, man möchte sie alle erschlagen. Und,
keine
also
Gewalt.
Ich möchte sie erschlagen. Keine Gewalt. Oder in einen Deportationszug nach Schwaben stecken.
Genau. Also. Ja, Sie haben einen Gratisurlaub gewonnen. Gucken Sie mal hier, gratis mit Filterkaffee.
Ja.
Zurück nach Cortina.
Zurück nach Cortina, genau. Also es gibt im Prinzip zwei verschiedene Skigebiete. Es gibt ein ganz kleines, da war ich am ersten Tag und das heißt irgendwie Faloria. Und dann bin ich da mit dieser Bahn zu diesem Faloria hoch. In der Mitte muss man umsteigen und dann fährt man weiter hoch. Und dann kam ich da an und da waren irgendwie so 30 Leute und ich dachte, geil, in Deutschland wären hier ungefähr 3000 oder in anderen Skigebieten. Und dann dachte ich so, ja, setze dich mal auf die Sonnenterrasse, nahm so meinen Liegestuhl ein. Es war irgendwie total angenehm. Ich habe mir dann irgendwann mal ein Cappuccino geholt und als ich mir ein Cappuccino geholt habe, habe ich festgestellt, dass es auch Apfelstrudel gibt und zwar den in Südtirol, der wo richtig ist mit den Pinienkernen drin.
Mhm.
So bin ich es nämlich gewohnt.
So
nach vielen, vielen Südtirol-Urlauben, genau, also mit Pinienkernen, habe ich gesehen, das muss ich sofort auch haben. Habe mich also mit Apfelstrudel und Cappuccino, das Beste aus allen Welten, in den Liegestuhl gelegt und habe den Leuten dazu geguckt, wie sie diesen Hang hoch und runter gerutscht sind. Und das war irgendwie, also jetzt nicht so sportlich, muss ich mal sagen. Es war irgendwie so ein paar Frauen, die so mit so Puschelmützchen da so rumgerutscht sind und so ein paar Männer, die da so dazwischen gewedelt sind. Und es gibt immer mal so einen obligatorischen Kinderskikurs. Und ansonsten war das alles nicht von einem großen Ehrgeiz geprägt, würde ich sagen.
Das gefällt mir, da fahre ich mal hin, glaube ich.
Das ist total angenehm. Ich war wirklich positiv überrascht. Und dann lag ich so, es war so 10, ich trank so Kaffee, um mich herum war so langsam dann Espresso-Zeit, also die haben so ihre Espressochen genippt. Dann wurde es so 12, ich lag irgendwie immer noch rum, war gechillt. Und gegen 12 Uhr kamen dann so die ersten mit den Bierchen aus der Hütte. Und da war dann, das habe ich dann also wirklich die ganze Zeit festgestellt, 12 Uhr ist so offiziell die Zeit fürs erste Bier.
Sehr gut, gut, das gefällt mir, fahr ich hin. Rumsitzen, blöd glotzen und mittags schon trinken. Was will man denn mehr?
Ich will überhaupt nicht mehr. Ja,
das einzig Blöde ist die Anreise. Vielleicht sollten die sich das mit dem Zug wirklich mal überlegen. Dann hätten sie mich.
Also vor mir saß dann so eine Frau und hat so italienische Fumetti gelesen, also diese Pulp-Comics, die es halt irgendwie immer noch gibt anscheinend. Und dann am Tisch, dann saßen so ein paar Jungs, die haben irgendwie diese neapolitanischen Kartenspiele gespielt, Scopa und so. Und die ersten haben dann schon angefangen, so ein bisschen so auf den Mittag zuzutüdeln und sich erste kleine Brote und sowas zu holen. Also eigentlich hangelt man sich so ein bisschen von Pause zu Pause und versucht die Zeit dazwischen irgendwie so mit möglichst wenig Bewegung rumzubringen, wie es irgendwie geht. Also es ist nicht so dieses, wir haben jetzt diesen Skipass, jetzt müssen wir den aber auch abfahren. Ja, mhm. Hoch und runter und hoch und runter, bis wir alle tot umfallen. Das ist da halt irgendwie nicht so, sondern man verbringt halt irgendwie eine ganz okaye Zeit da, fährt so ein paar Stunden so ein bisschen durch die Gegend, setzt sich zwischendurch in die Sonne, fährt wieder ein bisschen durch die Gegend, setzt sich wieder in die Sonne, trinkt seinen Espresso, chillt ein bisschen, fährt noch ein Ründchen, so. Also alles, also völlig anders, als ich es bisher so gesehen habe. Und am nächsten Tag bin ich auf die andere Seite, da ist dieses Tofana-Gebirge, das ist im Prinzip das Westliche, das Faloria ist im Osten und das Tofana ist im Westen, kommt man aber beides von Cortina hin. Und da bin ich hochgefahren, da war schon ein bisschen mehr los, da ist auch ein bisschen mehr Gewimmel, weil es halt einfach größer ist und mehr Pisten. Mhm. Und da kam ich so um 10 Uhr morgens an und da standen dann erst schon mal die Kühler, also die Sektkühler aufgebaut mit den Proseccos drin. Und da standen auch schon so die ersten Typen, mit, also so, die hatten so eine breite, so ein Balkon mit so einem breiten Tresengeländer. Mhm. Da saßen die halt schon so eher auf ihren Barhockern mit dem Prosecco auf dem Tresen und guckten so ins Panorama. Ich dachte, geil, hier bleibe ich.
Aber jetzt dauerhaft Skifahren waren die da auch nicht, sondern da haben sie halt Prosecco getrunken, nicht
schon,
Bier.
Also die haben schon ein bisschen mehr Ski gefahren. Das hat man auch gemerkt. Da habe ich auch tatsächlich ein paar Deutsche gefunden. Die gibt's da. Die sind da auch ein bisschen. Allerdings in der Minderheit. Das sind dann auch die einzigen, die irgendwie dann so super ehrgeizig waren und dann auch in der Gondel die ganze Zeit davon geredet haben, welche Pisten sie alle schon gefahren sind. Und also da ist schon ein bisschen mehr Betrieb, auch mehr Kinder. Aber es ist wirklich so, du kommst in diese Hütte, also vor diese Hütte, auf die Terrasse und um 10 Uhr morgens sind die ersten Proseccos schon im Einsatz.
Ah, okay, also um 10 muss man nach Tofana, um Prosecco zu trinken, damit man dann um 12 in Dingens
in Faloria ist
um Faloria, das Bierchen abzunehmen. Bierchen, genau. Sehr gut.
Nee, aber da also in Tofana waren dann um 12 Uhr auch schon die Biere am Start. Also das ist ziemlich, das gibt sich wenig. Und dann fängt irgendwann die Schlacht um die Tische an und dann isst man erstmal zu Mittag und zwar gigantische Berge an Schnitzel und Pommes und so. Und Pizza gibt es auch. Diese Hütte wirbt übrigens mit dem schönen Slogan, es sei die höchstgelegene Pizzeria der Dolomiten.
Stimmt das?
Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht weiter evaluieren können. Mhm. Und zwar diese beiden Hütten sind auf 2000 Ebbes, 2200 und 2400 oder sowas. Im Sommer kann man sogar noch höher fahren von Tofana, also von dieser Schlitzel-Pommes-Hütte und kann noch mal eine Station weiterfahren auf den allerhöchsten Gipfel und das ist aber halt nur im Sommer offen. Mhm. Und da kann man dann halt runtergucken und sieht vermutlich irgendwie die gesamten Dolomiten rundherum. Das muss geil sein, aber also da bist man auf irgendwie 3400 Metern oder so. Mhm. Also da wird dann schon die Luft echt dünn. Ja, aber also das habe ich irgendwie dann verstanden, habe ich gedacht, so mit dem Skifahren in Cortina.
Was für Menschen waren denn da unterwegs? Also es muss auch ein ganz bestimmter Menschenschlag sein, der sich das da dann eigentlich eher zum Chillen hinfährt und nicht um über die Pisten zu jagen.
Ja, also die Pistenjäger waren halt nicht da. Es waren Familien Es waren Familien da. Es waren auch jüngere Leute da. Also jüngere, ältere, alle möglichen, meistens sehr schick so. Mit diesen typischen Glitzerpuschelmützchen und so, also alles sehr, sehr schick. Und machten da irgendwie Bella Figura. Und das hat sich aber nicht irgendwie darauf erstreckt, dass man halt Pistensau ist, komischerweise. Sondern man macht dann lieber vor der Hütte Bella Figura, anstatt irgendwie blöd. Also die sind schon alle irgendwie sehr gepflegt da hoch und runter gefahren so. Aber ich habe nicht gesehen, dass da irgendjemand dann so einen auf Pistensau und Macho-Rüpel gemacht hat. Das war wirklich nett. Also da dachte ich so, guckte so hin, dachte so, Das würde ich mir auch noch zutrauen. Da käme ich auch noch runter. Ja. Ja, der Tag geht dann weiter. Also ich bin dann irgendwie wieder runtergefahren und wie das halt in Italien so ist, da ist dann halt erstmal Siesta. Ne? So ab 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr ist halt alles tot, wie das überall in Italien sich ja so eingebürgert hat. Und die meisten Leute habe ich dann immer noch vor irgendwelchen Cafés oder so gesehen. Da sitzt man in der Sonne, trinkt sein Käffchen oder isst vielleicht noch irgendwie ein bisschen Eis oder Kuchen oder so. Und der Rest ist dann irgendwo im Hotel oder so
erzählt. Das klingt jetzt so, als also zum Chillen okay, aber als könnte das relativ schnell langweilig werden. Wie viele Tage warst du da?
Also ich war jetzt 3 Nächte da.
Ja.
Ja, also man hat das Dorf auch schnell gesehen. Mhm. Ja, du musst dann den Ehrgeiz haben, entweder wandern zu wollen. Das kann man ja machen, also ja, auch durch den Schneestapfen so. Oder du fährst halt irgendwie mal nochmal ein Käffchen weiter, guckst dich da nochmal ein bisschen um. Aber ansonsten ist das wirklich ein sehr entspannender Urlaub. Aber
also man fährt da eher hin, wenn man sein Buch schon fertig schreiben will.
Ja, da kommen wir noch drauf. Oh. Stichwort Hemingway.
Oh.
Gut, aber ich will irgendwie mal versuchen, diesen Tagesablauf kurz zu illustrieren, weil der ist nämlich wirklich einzigartig. So, dann machst du Siesta, weil danach ist dann irgendwann, fängt dann so langsam diese Après-Ski-Phase an, weil in Cortina macht man nicht direkt mit Skischuhen und du fällst von der Piste und machst Après-Ski, sondern du gehst erstmal ins Hotel und duschst dich, gehst vielleicht mal in die Sauna oder so. Und wenn du dann wieder wellnessmäßig aufgetakelt bist, durchgeknetet und geföhnt und geschminkt, dann ziehst du dein feinstes Jäckchen an und dann geht es erstmal, dann machst du erstmal V und Giro. Also du drehst ein Ründchen. Du gehst, also in Italien ist es ja, ich habe das immer wieder gesehen und das ist total faszinierend für mich. Der Nachmittag und der Abend vor dem Abendessen wird hauptsächlich damit verbracht, dass du dir eine Hauptstraße suchst mit möglichst vielen Geschäften. Und dann läufst du sie hoch und runter und hoch und runter und grüßt alle Leute, die da sind. Also eigentlich das klassische Promenieren.
Ja.
Was sich dort irgendwie erhalten hat, bei uns aber komischerweise nicht so richtig.
Naja, wo willst du auch groß promenieren? Es gibt ja kaum Promenaden. Und da, wo es Promenaden gibt, wenn ich jetzt so in Berlin gucke, da ist halt alles, was Promenade ist, irgendwie so touristisch, dass du nicht immer dieselben Leute triffst. Und darum geht's ja auch, dass man so ein Gefühl von Vertrautheit dann auch entwickelt. Und wenn ich jetzt die große Promenade in Berlin unter den Linden, da entwickelst du natürlich keine Vertrautheit.
Das stimmt. Nee, aber da gibt es so wirklich so den Willen zum Promenieren.
Super.
Also man sucht sich diese Straße und dann läuft man sie hoch und runter. Und bleibt vielleicht auch mal irgendwo hängen für ein Aperitivo, weil der Aperitivo ist auch total wichtig. Da gibt es dann so kleinere Bars, die sind dann auch immer sehr, sehr voll und da stöpft man sich rein und trinkt dann irgendwie seinen dritten Spritz. Wahrscheinlich hat man schon ein paar gehabt, nehme ich mal an, und setzt sich da erstmal hin, so zum Knabbern und Aperitivo. Das ist ganz wichtig. Und dann hat man idealerweise für den Abend schon irgendwo einen Tisch bestellt und geht dann danach ins Restaurant und tafelt erstmal ausführlichst. Ja.
Ja.
Ja, so macht man das. Und dann also es ist nicht so endlos lang, stürzt vielleicht noch irgendwo ein bisschen in irgendeiner Bar ab und dann geht man nach Hause.
Aber die gibt es dann schon, also da gibt es schon genug Restaurants und Bars, sodass man...
Ja,
okay.
Also Restaurants ist alle, also es gibt wahnsinnig viele Restaurants. Ich hatte wirklich so ein bisschen so diesen, gehe ich hier, gehe ich da hin, hier klingt es auch lecker. Und du hast natürlich diese Südtiroler Küche. Ja. Das heißt, auf der einen Seite halt dieses Knödelgedöns, ja, so diese ganzen Spinatknödel und Kram. Auf der anderen Seite dann halt so die klassischen Pizzen, die du dann aber eben zum Beispiel auch mit Speck bekommst. Und die örtliche Spezialität sind Tortellini mit Rote-Bete-Füllung.
Mhm. Das
ich habe noch welche hier, ich muss sie noch machen.
Ich komme.
Ja, also das ist so, die heißen dann auch alle irgendwie komisch ladinisch, also rätoromanisch, weil das ist ursprünglich ist das die Sprache, die die Leute dort gesprochen haben. Und das hört man auch zum Teil unter den Alteingesessenen immer noch. Ich bin dann am ersten Abend habe ich mich dann mit so einem Skilehrer getroffen. Und zwar ist das Paolo. Paolo ist schon wahnsinnig lange Skilehrer und kennt dieses Kaff halt in- und auswendig und hat mich dann da irgendwie einmal so quer durchgezogen. Und das hat die Frau vom Fremdenverkehrsamt vermittelt. Und die wusste auch schon, warum sie mir Paolo vermittelt hat, weil der weiß halt alles über Cortina. Ja, das ist schon, war schon ganz geil.
Ist das denn viel?
Ja.
Okay.
Also es gibt doch erstaunlich viel Geschichte. Also das Ganze, der Tourismus fing so 1905 ungefähr an. Und da gab es so das erste Hotel, Miramonti heißt es. Und es gibt einen Bond, der heißt auf Englisch For Your Eyes Only und auf Deutsch, glaube ich, in tödlicher Mission. Genau, und der spielt auch in Cortina.
Oh.
Und da spielt auch dieses Hotel Miramonti eine wichtige Rolle. Und da
das ist halt mal gucken, ich hab das die
so ein richtiges altes Alpenhotel, wo du schon denkst, so, oh, da wo ist, und da liegen die Lungenkranken auf dem Balkon. Aber es ist halt Cortina. Und also richtiges altes Fachwerk-Alpenhotel. Und dann ging das halt so los. Und im Ersten Weltkrieg war da aber genau in diesem Tal die Front. Zwischen Österreich-Ungarn und Italien. Die ganze Zeit war es noch österreich-ungarisch und nach dem Ersten Weltkrieg wurde es dann italienisch. Und es gab dann so eine Art Kriegstourismus eine Zeit lang auch. Also man ist dann da hingefahren, hat sich halt so die Schlachtfelder angeguckt und hier fiel der so und so und dort war der Ort, wo bla und so Dings gehalten hat und also so diese Schlachtenbummler bla, das hat man dann so aus patriotischen Gründen, was dann auch so dann in den 30er Jahren halt ziemlich populär wurde. Genau, und dann gab es da also eine ganze Zeit lang Tourismus, im Zweiten Weltkrieg dann halt natürlich wieder erstmal nicht mehr. Und ziemlich schnell nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann wieder los, weil 1956 war die Winterolympiade in Cortina. Mhm. Die sollte eigentlich sogar schon 1944 stattfinden, ist aber dann wegen Krieg ausgefallen. Mhm. Und 56 war dann eben Winterolympiade, das heißt, sie haben also die alte, es gab schon eine Skisprungschanze, die haben sie halt aufgebaut, also renoviert. Eine Bobbahn wurde gebaut, direkt unter der Seilbahn, die sieht man auch heute noch. Die ganzen Pisten wurden präpariert, Olympiastadion wurde gebaut. Sieht erstaunlich modern aus, weil das halt so ein End-50er Jahre so ein kristallines Ding aus Beton und Holz ist. Also wirklich so, wo du denkst, so, ja, das könnte man heute wieder bauen. Mhm. Und das waren die ersten Olympischen Spiele, die komplett im Fernsehen übertragen wurden. Und dadurch hatte natürlich Cortina x Stunden Fremdenverkehrswerbung in ganz Europa.
Ja.
Also eigentlich überall, wo es Fernseher gab. So. Es waren noch nicht so rasend viele Länder, die das übertragen haben, aber in Europa auf jeden Fall. Und da wurde das dann halt so richtig populär, dahin zu fahren.
Ja, und dann hinterher noch ein Bond. Warte mal, von wann ist denn der Bond? Der dürfte ja dann auch nicht so viel älter sein, ne? 70er?
Das war so ein Roger Moore-Bond.
Ah, warte mal, ich guck mal, jetzt habe ich bisschen später. 81, nee, dann funktioniert meine Theorie doch nicht. Ich hätte gedacht, ja, dass jetzt irgendwie dann in den 50ern die Spiele, dann, was weiß ich, 10 Jahre später so ein Bond, der ja auch immer alles irgendwie exklusiv und luxuriös und so hat, dass es dann auch so ein Image diesem
Aber Ort. Die haben, also innerhalb von Italien war es immer populär.
Ja.
Also die haben, es gibt wahnsinnig viele italienische Komödien, die da spielen. Was da auch spielt, ist dieser Cliffhanger mit Sylvester Stallone, den haben sie auch da gedreht. Also es gab immer Filme, die in Cortina gedreht wurden und in Italien hunderte. Und insofern war das immer ein Name. Und Aber sonst eigentlich auch. Also es gibt ja zum Beispiel den Ford Cortina. Mhm. Das heißt also auch in England war das etwas so Mondänes, dass man Autos danach benannt hat. Und ja, das ist eigentlich, hält das ziemlich lange an und ist ziemlich stabil, dieser Name und dieser Nimbus.
Ja.
Das Interessante an Cortina ist allerdings, es gibt keine Bausünden. Und das liegt an einer ganz besonderen Konstruktion, nämlich alles, was man sieht, was momentan bebaut ist in diesem Dorf, das gehört der Gemeinde.
Mhm.
Und alles, was außenrum grün ist, und das ist ziemlich viel, das gehört der sogenannten Regole. Die Regole d'Ampezzo gibt es seit dem 13. Jahrhundert. Und das ist ein Verband an Grundbesitzern. Und zwar sind das einfach die alten Familien, denen dieser Grund gehört, zusammen. Wenn eine Familie keine Nachkommen mehr hat, fällt es wieder zurück in den Topf, das Land. Und die verwalten das gemeinsam. Es gibt einmal im Jahr gibt es eine Sitzung.
Mhm.
Und dann wird über alles, was da gemacht wird, die ganze Forstwirtschaft, die Weidewirtschaft, wird abgestimmt. Also jede Familie schickt ihr Familienoberhaupt dahin. Und dann setzen die sich in Cortina zusammen und stimmen über alles ab, gemeinsam. Und manchmal kommt es vor, dass die Stadt sagt so, ja, wir müssten da oben vielleicht irgendwie so ein Naturpark-Infozentrum bauen und so. Und da muss sie das aber dem Regole vorschlagen. Die stimmen ab, ob sie das Land abgeben wollen oder nicht.
Mhm.
Wenn sie es abgeben wollen, dann kriegen sie irgendwo anders ein neues Stück dran gesetzt. Also dieses Regole, dieser Land, dieser Grund, der ist im Prinzip seit dem 13. Jahrhundert gleich.
Cool.
Das heißt, dieses Dorf kann sich nicht irgendwie erweitern. Du kannst aus einem Bauernhof vielleicht eine Pension machen, aber du kannst nicht noch drei Hotels daneben setzen.
Ja.
Das geht nicht. Ja, also innerhalb des Gemeindebesitzes ist die Stadt halt gewachsen.
Mhm.
Es sind 6.000 Leute ungefähr heute. Aber es wächst niemals über diese Gemeindegrenzen raus und es wuchert niemals irgendwie sinnlos die Berge hoch.
Dass sie das durchhalten, finde ich sehr spannend. Also weil eigentlich müsste ja irgendwann die Gier einsetzen und sie müssten es trotzdem weiter ausbauen.
Ja, nee, aber machen sie halt nicht.
Mhm.
Also irgendwie gab es mal eine ganz kurze Zeit, so in den 20er, 30er Jahren, wo das System von Italien gewaltsam ausgesetzt wurde.
Ja.
Und dann haben sie aber geklagt und nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie Recht bekommen und es wurde wieder eingesetzt. Also da hat die Regule wieder das ganze Land zurückbekommen. Insofern, die ziehen das einfach durch.
Mhm.
Ja. Und du kannst nie irgendwie, wenn einer sich bereichern will, der kommt nie gegen den Rest an.
Cool. Ja, gute
das
Idee.
Das finde ich wirklich ziemlich bemerkenswert, vor allem, weil das halt wirklich seit 1220 oder sowas wurde es zuerst erwähnt und seitdem läuft das halt so unverändert. Das ist ganz geil. Und das sind halt wirklich diese alten Familien und du darfst das Land nicht verkaufen und du kannst dort auch kein Land kaufen. Du kannst höchstens einheiraten. Das ist die einzige Möglichkeit.
Und also das ist schon, klassisch ja. Dynastisch sozusagen.
Ja, total.
Ja, super. Genau. Ist vielleicht gar nicht verkehrt. Andererseits du kannst halt auch nicht aufsteigen, ne? Du musst, wenn du aufsteigen willst, wenn du es zu etwas bringen willst, musst du den Ort verlassen.
Ja. Ja, oder du also so richtig zu was bringen.
Ja.
Ja, also es gibt schon, du kannst ja ein Hotel kaufen, wenn du willst. Also es gibt immer wieder mal was zu verkaufen oder so.
Okay, du kannst ein Haus kaufen, das auf dem Land steht, aber das Land selber nicht, oder wie?
Ich glaube, so ist es. Aber die meisten Hotels sind ja eigentlich auch auf Stadt besetzt.
Auf Stadt, okay. Und das ist wiederum verkaufbar. Schon, okay,
da
verstehe.
Kannst du was kaufen.
Alles klar.
Da kannst du schon was kaufen. Das ist kein Problem. Und momentan kaufen da auch die Russen. Also sogar ziemlich viel. Das sind allerdings, ich habe überhaupt keine Russen gesehen. Sie müssen irgendwo gewesen sein. Es muss auch sehr, sehr viele gegeben haben. Und Paolo ist, der war eine Zeit lang mit einer Russin verheiratet, spricht auch Russisch. Das heißt, Paolo ist der Skilehrer für die ganzen reichen Russen dort. Mhm. Und der betreut die auch wirklich von Anfang bis Ende und ist da auch wirklich so Concierge für allen möglichen Quatsch. Besorgt ordentlichen Wein, besorgt ordentlichen Kaviar, macht alles. Mhm. So. Und rund um Betüdelung. Und der erzählte also gerade heute an diesem Tag, weil ich direkt gegenüber von meinem Hotel war so eine Grand Hotel Ruine, Hotel D'Ampezzo stand da so dran. Ja, ja, Riesending. Und halt total verfallen und leer und die Balkons verrostet und also richtig, es tat einem wirklich leid und weh und so.
Das ist ja schrecklich.
Ich habe mich danach erkundigt, da meint er so, ja, gerade heute habe einer seiner russischen Klienten den Kaufvertrag unterschrieben. Und ich so, aha, aha, okay, und was will er damit machen, reißt er das ab und so? Und er so, nee, nee, es geht also um den Namen Hotel D'Ampezzo, das ist so wichtig, dieser Name. Der will das wieder wirklich flott machen.
Wird als Hotel auch.
Als Hotel.
Ah, cool.
Will auch irgendwie, also wird wahrscheinlich ein bisschen anbauen müssen, weil du brauchst halt heute irgendwie deinen Wellness-Trakt und so. Aber ansonsten nimmt er sich dieses Kastens jetzt an.
Ja.
Und tatsächlich gehören einige Hotels mittlerweile Russen, also dieses Miramonti, das alte auch. Die sind einfach irgendwann da hingekommen, haben diesen Ort entdeckt. Fanden es toll und haben aber festgestellt, so, es gibt nicht so rasend viele wahnsinnige Luxusangebote für sie. Also haben sie angefangen, Hotels zu kaufen, statt sich einen zu mieten. Und haben dann halt dort ihre eigene Luxussuite immer eingebaut, so.
Aber der Rest bleibt halt Hotel, was ziemlich wichtig ist. Ich habe gerade, das war auch wieder irgendwie zum Einschlafen, mal wieder irgendwie so einen von diesen Infokanälen geguckt. Und da war ein Bericht über St. Moritz. Mhm. Und die haben den Fehler gemacht, dass sie sehr viel Hotelbestand zu Ferienwohnungen umgebaut haben. Also Luxusferienwohnungen, die dann von irgendwelchen reichen Leuten gekauft worden sind, die da praktisch nie sind. Ja, das heißt, in St. Moritz steht unheimlich viel leer. Also selbst in der Hochsaison siehst du da Häuser, komplette Häuser mit geschlossenen Fensterläden, weil niemand da ist. Und gleichzeitig fehlen halt Hotelbetten, sodass St. Moritz jetzt weniger Geld verdient, weil sie weniger Touristen beherbergen können.
Das ist ganz bitter, ne?
Ja, absolut, ja.
Ja. Nee, nee, also das bleibt schon Hotel. Und da kann man schon ziemlich aufstocken. Also so, wenn richtig, richtig dick Geschäft ist, dann hast du da 6.000 Einwohner und knapp, also 40.000 Gäste.
Ja.
Ja. Nee, also das ist schon ganz interessant. Und vor allem, ich habe nicht gesehen, dass es irgendwo so, dass mir irgendjemand unangenehm aufgefallen wäre oder so von wegen, ich mache jetzt hier Alkoholexzess oder so. Ja. Überhaupt nicht, gar nicht. Und das scheinen alles sehr, sehr zurückhaltende private Menschen zu sein, so wie es mir vorkam. Die einfach froh sind, wenn ihnen niemand auf den Keks geht. Mhm. So. Insofern, Hotel Ampezzo ist gerettet. Das war mir dann auch irgendwie noch so ein Anliegen. Und ja, dann sind wir erstmal weitergezogen, weil er meinte so, okay, also das Wichtigste, was du jetzt hier wissen musst, jetzt Aperitivo, wir haben zusammen Aperitivo getrunken, so, und das Wichtigste, was du jetzt wissen musst, wir müssen noch in die Enotheca gehen. Mhm. Und dann sind wir in die Enotheca gegangen und das ist einmal praktisch ums Haus. Das ist eine alte Weinbar, die irgendwie dafür bekannt ist, dass Hemingways Skilehrer da schon getrunken hat und dass Jerry dort herrscht. Und Jerry, der Owner von der Enotheca, ist ein ganz alteingesessener, ist auch Teil von dieser Regole. Und der sprach auch Deutsch, weil er mit einer Deutschen verheiratet ist. Mhm. Und der sitzt da irgendwie zwischen 800 Flaschen Wein und zieht immer so zielsicher, wenn du sagst, ja, ich will so in die Richtung und so, zielt so zielsicher irgendwie eine Flasche raus, stellt dir hin und also älteres Männlein.
Super.
Mit so einer Winzerschürze. Ein bumsvoller Laden, von oben bis unten Wein und dann so alles mit, du gehst so ein paar Stufen nach unten und bist in so einer dunklen Holzhöhle praktisch, ja. Mhm. Und das ist so die Bar. Und da gibt es auch so ein Bänkchen mit so kleinen Borden, wo du dann Wein abstellen kannst. Knackenvoll. Und du hörtest irgendwie Englisch, du hörtest Italienisch, du hörtest Ladinisch. Alle Sprachen quer durcheinander. Wir haben dann noch teilweise Deutsch. Nebenan ist noch so eine Butze, wo man sich hinsetzen kann und noch was essen kann. Da war irgendwie niemand, weil alle waren in der Bar. Es war ganz wichtig, in dieser Bar zu sein. Und das ist halt wirklich so, da merktest du so, okay, da kommt abends jeder hin. Also Touristen, Einheimische, alle. Das ist wirklich, das ist die Tratschbörse von Cortina. Und irgendwie kannte auch jeder jeden. Und Paolo kannte irgendwie alle. Und das ist ein sehr interessanter Laden. Da muss man, also wenn man in Cortina ist, muss man unbedingt in die Enotheka.
Ja. Werde ich mir merken, wenn ich in Cortina
bin. Wenn du in Cortina bist, genau. Also es ist wirklich super. Und dieser Jerry steht da seit 45 Jahren, sagte er mir. Mhm. Da habe er diese Weinbutze übernommen und seitdem ist es die bekannte Enotheka. Ja, und dann sind wir noch weitergegangen, weil wir wollten ins Hotel Post.
Entschuldige, Fotos hast du noch gar nicht gemacht, oder?
Nee, ich habe sie noch nicht bearbeitet.
Alles klar.
Blöderweise.
Weil ich wunderte mich gerade, dass ich bei dir irgendwie lauter Fotos sehe, die aber nicht in den Bergen entstanden sind.
Athens genau.
Hooligans. Okay, ja, nee, zurück genau. Wo wolltet ihr hin?
Hotel Post, ich muss jetzt mal gucken, wie es korrekt auf Italienisch heißt. Warte mal. Cortina Hotel.
De la Poste?
De la Poste. Genau. Und das, da sind wir dann Paolo wieder voran, ist irgendwie zum Portier, wie heißt der Mann da in der Rezeption?
Concierge
genau. Ist zum Concierge gegangen und meinte so, ja, hier Dings Hemingway. Und er so, alles klar, ich mach die Führung. Und führte uns erstmal in so einen Separé-Raum, in so eine kleine Lounge. Hier habe er dann auch immer gesessen und dann waren da an der Wand auch lauter alte Fotos von Hemingway, wie er gerade in Cortina Urlaub macht. Mhm. Weil bei Hemingway war gerade in einer Schreibkrise, weil nämlich seine Frau mit einem Manuskript am Pariser Bahnhof ein Jahr zuvor war und am Pariser Bahnhof wurde der Koffer mit dem Manuskript geklaut.
Himmel!
Und das war irgendwie ein fertig geschriebenes Ding. Und Hemingway so, scheiße, Manuskript ist weg, ich schreibe erstmal gar nichts mehr, ich habe keinen Bock mehr. Und hat irgendwie anderthalb Jahre erstmal nichts geschrieben und ist dann nach Cortina gefahren.
Aber was macht Hemingway überhaupt in Europa? Das ist ja jetzt nicht, also damals war das ja doch noch eine mühsame Reise irgendwie so über den Atlantik sowas alles.
Also der war vorher schon mal in Cortina. Und zwar irgendwo habe ich aufgeschnappt als Fahrer. Warte mal ganz kurz, das muss ich jetzt nochmal gucken. Aber der war da tatsächlich schon länger, der kannte das. Genau. Im Ersten Weltkrieg meldete sich Hemingway freiwillig als Fahrer des Roten Kreuzes und kam an die italienische Front.
Verstehe, genau. Okay.
Und das da war er nämlich an der Front in Cortina.
Da hat er also einen Bezug zu gehabt, ja, okay.
Da hat er einen Bezug zu gehabt, genau. Und als er dann also diese super Schreibkrise hatte, ist er da halt wieder zurück und hat sich im Hotel Post einquartiert. Und das Zimmer von ihm, das konnten wir auch noch besichtigen, meinte so, wir müssen jetzt ins Hemingway-Zimmer gehen. Und da war sogar Paolo noch nicht und wir natürlich total gespannt. Und dann sind wir da hochgeführt worden im ersten Stock. Und zwar direkt mit Blick auf Kirchplatz und alle Straßen, die von dort abgehen. Also mitten im Zentrum. Das ist das Eckzimmer, von dem du alles siehst.
Wow, kostet dann auch entsprechend.
Ja, und vor allem haben sie die Einrichtung gelassen, wie zu Hemingways Zeiten.
Ich sehe es gerade auf der Webseite.
Ist jetzt, hast du es gesehen?
Ja, ich sehe es gerade, ja. Cool.
Das ist das alte sehr, Zeug. Sehr geil.
20er Jahre Zeug, ja.
Ja, so diese Biedermeier, diese hellen Biedermeier-Möbel stehen da halt drin, total voll gerotzt. Das würdest du heute nie mehr so vollstellen. Ja. Vor allem auch so ein Frisiertisch und so Scheiß. Und diese Tapete, die ist da hoffentlich auch.
Ups, verklickt. Ja, die ist irgendwie, die ist nicht so gut.
So ein weißer Grund und da ist dann so in Blau, so Pseudo-Pergola-Gitter.
Okay, Pseudo-Pergola-Gitter und darum rankt sich Wein.
Und darum rankt es sich dann in quietschgrün.
Ja.
Eine große Pracht. Also wirklich, genau so war damals das Zimmer eingerichtet. Und der war da und hat dann, teilweise war er dann noch in der Villa direkt am Ortsrand, hat sich da eingemietet, war teilweise im Hotel, hatte noch eine örtliche Geliebte.
Natürlich.
Und natürlich, und kam da irgendwie immer wieder hin und fing dann also auch dort an zu schreiben. Also eigentlich wollte er Skifahren, er hatte ja auch diesen Skilehrer, der Skilehrer mit dem engen Bezug zur Enotheka. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Hemingway auch nur einmal Ski gefahren ist. Es bestreitet irgendwie jeder. Ich weiß nicht, ob das eine groteske Übertreibung ist, aber er und dieser Skilehrer müssen dann also jeden Tag in der Bar vom Posthotel gesessen haben. Man weiß noch genau, wo, nämlich in der Ecke unter der Uhr.
Ja.
Und da saß er mehr oder minder von morgens bis abends und becherte einen Whisky nach dem nächsten.
Ja, und das hat man ja von ihm häufiger gehört, dass der so Sachen gemacht hat, ne?
Zusammen mit seinem Skilehrer, der offenbar dem Alkohol auch nicht abhold war. Und immerhin hat er es dann geschafft, noch eine Geschichte zu schreiben dort, nämlich Out of Season. Und die findet sich so in den Kurzgeschichtenbänden. Habe ich mir schon bestellt, habe ich noch nicht gelesen. Mache ich noch. Und da ging dann, also die Schreibkrise in Cortina löste sich langsam wieder in Luft auf.
Ach.
Ja, großartig, ne? Das Heilklima.
Genau.
Ja, schön war es. Also eigentlich irgendwie total schön. Ich glaube, da will man auch, wenn man so echt chillen will und in Ruhe gelassen werden will von den Unbillen des Tourismus und der unangenehmen Welt. Das ist wirklich, also es ist nicht billig dafür.
Ich wollte gerade fragen, ne? Genau. Kann man es sich leisten? Also ist das jetzt sicherlich nicht so ein Urlaub wie einfach, oder ist das sowieso ein Gardasee-Urlaub oder ist das schon höherpreisig?
Ja, es ist schon ziemlich höherpreisig. Okay. Also ich war aber auch in einem sehr, sehr guten Hotel. Es gibt natürlich auch kleine Pensionen. Du kannst dich auch in einer kleinen Pension einmieten. Es werden wahrscheinlich keine 30 Euro pro Nacht sein.
Ja, aber da werde ich ja meine Schreibkrise nicht los.
Ja, da muss man halt ein bisschen drauflegen.
Okay.
Aber wie gesagt, es gibt auch kleinere Pensionen. Da kann man sich auch wunderbar. Und ich meine, das Essen ist halt auch nicht teuer. Du gehst halt jeden Abend geil italienisch essen und kostet ja auch nicht viel. Also da bist du für 15 Euro bist du echt schon gut versorgt. Wenn ich mal 20 gezahlt habe, habe ich schon echt krachen lassen.
Aber da will man nicht nur 3 Tage hin, sondern eher 3 Wochen, ne? So um richtig runterzukommen. Oder wird man dann wahnsinnig, wenn man 3 Wochen da ist?
Also ich werde ja prinzipiell überhaupt nicht wahnsinnig, ja. Aber also zum Sightseeing ist es nix. Es ist wirklich was zum Runterkommen. Ich würde so 1-2 Wochen kann man da verbringen.
Ja,
es
dann
gibt auch, glaube ich, 3 kleine Museen. Kann man noch zwischendurch mal ein bisschen.
Warum bist du da überhaupt hingefahren?
Wegen Skifahrorten in den
Alpen. Ach ja, genau, hattest du gesagt, genau.
Genau.
Ist das, hat das dann die Zeitung bezahlt? Also zahlt die Zeitung sowas oder regelt ihr das dann auch über die Tourismusgedönse da?
Ich hätte es gerne über das Tourismusgedöns geregelt, aber die hatten kein Budget mehr für das Jahr. Also irgendwie für die Saison. Und haben dann gemeint, wir können irgendwie leider gar nichts tun. Dann hatte ich halt so einen nur Handgepäckflug und das Hotel. Da haben wir dann halt gesagt, so, Also die haben uns halt das angeboten, meinten so, ja, 250 Euro pro Nacht und das ist echt okay für das tolle Hotel.
Ja.
Ich habe es mir auf der Website angeguckt und dachte, ja, das ist auch wirklich wunderschön, aber nein. Und dann haben wir halt eine Obergrenze genannt und dann hat aber die Hotelbesitzerin gesagt, weil die Hotelbesitzerin sprach auch super Deutsch und meinte so, ah, Francoforte, da habe ich lange gelebt.
Ah, okay.
Und dann war das halt wieder mal die Francoforte Connection,
ja.
Und sie meinte so, es ist so schön, mal wieder jemand aus Francoforte hier zu haben. Und hat sich dann also auf den Preis eingelassen und wollte unbedingt die Presse im Haus.
Das ist aber dann auch, also es ist schon eine recht teure Recherche, ne?
Ja.
Mal eben so für drei Tage dahin, um eine Geschichte zu schreiben. Ist schon,
ja, das stimmt schon.
Außerdem kommt ja auch noch dein Honorar obendrauf, das will ja auch bezahlt sein.
Nee. Ich krieg Tagesgeld.
Ja, du bist Pauschalistin sozusagen, oder wie?
Nee, ich bin ja jetzt fest angestellt.
Ja, aber trotzdem, das muss ja auch bezahlt werden. Also du kannst ja in der Zeit, in der du da bist, kannst du ja auch nichts anderes arbeiten.
Ach so, ja, aber ich meine, das ist ja mein normales Gehalt.
Das stimmt schon, ja.
Ich schaffe ja auch was dafür.
Ja, das ist klar. Ja nett, gell?
Nee, also.
Ich finde das, find das ganz interessant, dass Zeitungen sich sowas noch leisten. Weil wenn du sagst, ihr macht eine Serie, dann heißt das, dass ihr auch fünf Leute unterwegs sind, die sowas machen. Oder irgendwie fünf oder acht oder was weiß ich, wie viele Orte besucht. Entsprechend.
Aber ich meine, manchmal fahre ich dann halt nach Halle oder sowas und dann sagt Halle Tourismus, oh Gott, wir werden wahrgenommen. Hier nehmen Sie dieses Hotel, bleiben Sie noch eine Nacht länger. Und
es wird dann am Ende
halt dann nur den Zug oder so.
Am Ende mendelt sich das dann raus und und Cortina hat dann nicht 2.000 gekostet, sondern vielleicht nur 300. Ja.
Also ja, die Mitte macht's dann.
Ja, genau.
Und, ich habe schon echt ganz schön viele Reisen immer ganz ganz nett zusammengeschnorrt und die haben immer was dazugegeben und so und jetzt diesmal halt nicht. Mein Gott. Ja. Dafür sind wir ja das anzeigenstärkste Ressort. Also eins der anzeigenstärksten Ressorts.
Ja, wahrscheinlich, weil ihr ständig was Neues erzählt, was die Leute noch nicht irgendwo anders gelesen haben.
Ja, also das ist ja so ein bisschen das Problem der Presse auch. Tourismusfirmen haben auch einfach noch ein bisschen mehr Geld als zum Beispiel Buchverlage.
Ja.
Oder ein bisschen größeres Werbebudget.
Ja, dann sind wir am Ende der Sendung angelangt. Wie du schon angekündigt hast, ist eine kurze Sendung diesmal. Vermutlich, weil da so wenig los ist. Andrea Diener, vielen Dank.
Dankeschön.
Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.